diese Debatte oder diese Diskussion so, okay, was haben wir erlebt, wie haben wir uns gefühlt, was ist passiert, wie haben wir es wahrgenommen? Und dann halt so jeder, also macht so seine Lebensperspektive, seine Erfahrungen rein in diese, oder bringt sie so rein. Und dann entsteht da so ein Perspektivenwechsel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt. Die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Meinen heutigen Gast habe ich tatsächlich erst diese Woche kennengelernt bei einer Veranstaltung im Bundeskanzleramt. Sie war eine der Panelistinnen, ich war zu Gast. Dass wir diesen Podcast machen, hatten wir aber schon viel früher vereinbart. Deshalb war es total schön, dass wir uns da kennengelernt haben. Und mir ist eine Situation aufgefallen, denn es gab bei einer Keynote die Frage an das Publikum, wer glaube, dass es Veränderung benötige. Und da haben sich fast alle gemeldet. Und dann war die Folgefrage, wer denn glaubt, dass er, dass sie alles habe, was es braucht, um Veränderungen voranzutreiben. Und mein Gast der heutigen Folge hat sofort den Arm nach oben gestreckt. Und mir ist das aufgefallen, weil ich dachte, das ist dieser Impuls und diese Energie, das ist total interessant, weil es ist ja die Frage, was braucht man für Veränderung und auf was warten wir eigentlich? Und dass sie Veränderung kann, hat sie bewiesen. Eine Zeitung titelte vom Plattenbau in die Vorstandsetage und sie selbst schreibt im Buch als Wendekind ins Big Business. Und von daher freue ich mich total, heute mit ihr darüber zu sprechen. Ich sage hallo und herzlich willkommen der Vorständin und Autorin Simona Stoichkova.
Hallo Toni, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo liebe Simona. Wie gesagt, es ist total schön, dass wir uns ja die Woche ganz spontan kennengelernt haben und jetzt hier wiedersehen. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir waren bei einer Veranstaltung im Kanzleramt, wo der Ostbeauftragte und die Panda-Chefin Isa Heuer, die wir beide kennen, die ja auch schon mal im Podcast waren, eingeladen hatten. Und es war irgendwie aus meiner Sicht eine total elektrisierende, schöne Stimmung und einfach tolle Menschen. Wie hast du es wahrgenommen, diesen Abend, den wir da gemeinsam mit 150 anderen Menschen verbracht haben?
Ja, mein erstes Mal im Bundeskanzleramt. Es war eine sehr, sehr schöne, positive, authentische Energie. Ich habe die Lust gespürt auf Führung, auf Gestaltung, auf was bewegen. Das hat mir sehr viel Freude bereitet, auch Teil davon zu sein. Und du als einer von ein paar Männern bist mir natürlich auch aufgefallen.
Genau, ich war nämlich an dem Abend einer der Quotenmänner. Hat man auch nicht so oft. Genau. Aber eine andere Rolle. Das stimmt. Ich fand es wirklich schön. Man hat gemerkt, da sind viele Menschen, die einfach Lust haben, das Thema voranzubringen. Und ich habe von dir auch ganz viele Impulse, wie gesagt, vom Panel mitgenommen und einiges wollen wir heute hier miteinander vertiefen. Du hast ein Buch geschrieben, hatte ich gerade schon gesagt, Die aus dem Osten, was ich ganz toll fand und ich möchte einfach über ein paar Dinge mit dir sprechen, über deinen persönlichen Weg, wie du auf Ostdeutschland schaust, welche Hürden du hattest, wie du diese Hürden überwunden hast und ich hatte schon am Anfang gesagt, du bist Vorständin gewesen eines der größten Finanzunternehmens und bist einfach eine von wenigen weiblichen Vorständen und dann nochmal exotisch, an Anführungszeichen, eine von ganz, ganz wenigen ostdeutschen Vorständen. Und wir wollen so ein bisschen auf deinen Weg schauen, wie es dich dahin geführt hat. Du schreibst selbst, dass du in der Platte aufgewachsen bist. Ich habe da ein Zitat rausgenommen. Meine Geschichte hat unter den grauen Schatten des Kalten Krieges begonnen und dann beschreibst du so ein bisschen wie das Leben war und sagst aber auch dann im Vergleich zu der abweisenden Kälte, also vom Plattenbau, dieses Funktionshauses gestaltete sich das Leben darin als geradezu buntes Miteinander. Wie schaust du denn zurück auf deine Kindheit und Jugend? Was sind so Erinnerungen, was sind so Bilder, die in deinen Kopf kommen, wenn du an die ersten Jahre deines Lebens zurückdenkst?
Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr positive Erinnerung. Ich glaube, ich habe das größte Los überhaupt der Geburtenlotterie gezogen mit meiner Familie. wir waren eine sehr, sehr, sehr glückliche Familie, haben viel miteinander gesprochen, viel miteinander unternommen, viel gelacht. Und du hattest halt in unserem Plattenbau auch, also ich glaube wahrscheinlich in jedem Plattenbau, so eine Gemeinschaft. Also Menschen kannten sich, Menschen halfen sich aus, jeder hatte genau das, was der andere hatte. Und es bestand halt so eine Solidarität. Sehr oft hatte man auch nicht viel, dann ja, haben sich auch wieder ausgeholfen. Also ich habe sehr, sehr, sehr positive Erinnerungen an die Zeit. Es gibt jetzt keine, die jetzt so bei mir so hervorsticht, wo ich jetzt sagen würde, das ist so die Vorstellung. Es gibt ein paar Key-Momente in meinem Leben, die mich beeinflusst haben. Die sind auch in meinem Buch drin. Also als ich meine Barbie bekommen habe, als wir Monopoly gespielt haben, das war so unser, also generell Board Games oder Brettspiele, war ein großes Ding bei uns in der Family. Wer weiß, wo mein Vater die alle herbeschafft hat, aber wir hatten viele davon. So, das war, also Schach hat ein großes, ein großes Ding in meiner Karriere, in meinem Leben gespielt. Und ja, diese Solidarität und dieses Zusammensein, das war sehr, sehr gut und das haben wir jetzt in der Gesellschaft nicht wirklich.
Und du hast gerade schon gesagt, Monopoly, da habe ich natürlich, als ich das gelesen habe, auch meine Erinnerung ist, ich habe mit meinen Großeltern abendelang Monopoly gespielt. Und als ich das so von dir las, du bist ja dann, wenn wir jetzt schon ganz weit nach vorn schauen, bist dann ja in die Finanzbranche gegangen. Hat es damals schon so ein bisschen, hat es dich damals schon gereizt, dieses Spiel zu spielen und hat es ein Feuer gelegt oder so ein kleines Feuerchen entfacht, was so später deinen Beruf ausmachte? Wie guckst du da heute zurück? Also was, weil du es ja jetzt auch gerade sagtest, nochmal so ganz explizit, daran erinnerst du dich, was hat dich damals so fasziniert an diesem Spiel?
Ich mochte schon immer gewinnen. Und das war halt so ein Spiel, wo du schon so mit Strategie gewinnst. Also ein bisschen Glück ist natürlich auch dabei, aber es geht halt darum, die anderen so ein bisschen, ja, so ein bisschen strategischer, den anderen überlegener zu sein und die richtigen Züge, die richtigen Einkäufe. Also ich liebte dieses Spiel und natürlich habe ich auch etliche Male verloren und das hat halt, also das hat mich dann sehr gestört und dann hat mich das so noch mehr gepusht. Also immer, wenn ich verloren habe, habe ich gesagt, komm, lass uns noch ein Spiel spielen, bis ich dann an dem Abend wirklich gewonnen hatte. Tatsächlich dachten auch alle, dass ich irgendwas mit Immobilien machen würde. Ist aber gar nicht mein Ding. Also ich hab jetzt ein paar Immobilien. Ich habe über Immobilien sehr spät wirklich gelernt oder mich so, das beschreibe ich ja auch im Buch, also sehr, sehr spät. Beruflich wollte ich nie wirklich was mit Immobilien machen. Aber ich glaube so ich will Geld verdienen, ich will erfolgreich sein, ich will mir was aufbauen, was außerhalb des Plattenbaus auch liegt und mir mehr Möglichkeiten schaffen im Leben. Das hat es schon entfacht, also so diese Wettbewerbsgedanke, den es ja im Osten gar nicht gab. Aber das hat es schon, diese Competitiveness, das hat es schon entfacht. Und das brauchst du auch in der Finanzwelt.
Ja, und deshalb, genau das meine ich, das finde ich halt spannend, weil man das sicherlich in einer ostdeutschen Sozialisation eher weniger hatte, dieses sich Vergleichende und der Wettbewerb und ich möchte gewinnen, ich möchte Macht, ich möchte rausstechen aus der Masse von vielen. Da kommen wir dann auch noch später drauf zu sprechen, weil du hast auch eben bei der Veranstaltung, von der ich sprach, ging es auch um Verantwortung und Macht und da hast du dich auch klar positioniert und das finde ich auch spannend, weil ich finde es wichtig und richtig, dass man da auch drüber spricht. Als dann, also deine Kindheit und Jugend und als dann die Wende kam, das beschreibst du ja auch sehr detailliert im Buch, mit welchen Gefühlen und Emotionen sich das so ein bisschen das einherging und auch was es bedeutete für deine Familie, für deinen Papa, wo sich beruflich auch was änderte. Wie habt ihr so als Familie diesen Umbruch, diesen großen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch, wie habt ihr den als Familie wahrgenommen?
Ich würde so sagen, es ist die schwarzeste Zeit in unserer Familie, die es so gibt. Sehr, sehr emotional. Ich habe letztens auch eine Doku geschaut über diese Zeit von Sabine Michel. Frauen in Landschaften, glaube ich, hieß es. Und da haben vier Politikerinnen auch so über ihre Zeit da gesprochen. Und es hat mich sofort gleich auch so zurückversetzt, wie es war, weil die Erinnerungen oder die Erfahrungen auch sehr, sehr ähnlich waren. Tatsächlich muss man sich, es ist sehr schwer, sich das vorzustellen, wenn man da nicht selber durchgegangen ist. Aber wenn ich das so beschreibe, also es war eine sehr, sehr schöne Zeit davor, weil unsere Eltern auch dafür gesorgt haben, dass wir von allen schlechten Sachen, die natürlich in einer Diktatur passieren, dass wir da gar nicht von mit oder so wenig wie möglich von mitkriegen. Dann kam halt diese Euphorie mit der Bravo und die Wende und alles und Reisen und was auch immer. Und dann kam halt diese brutale Realität. Und du hast halt Sachen erlebt, die es im Osten gar nicht gab. Also diese Existenzangst, diese Konkurrenz, dieses sich eine Personenmarke aufbauen und sich bewerben und sich vertreiben, dann auch sein Warum finden. Also so diese ganzen Sachen, die in einer westlichen Kultur oder im Kapitalismus ganz normal sind, waren ja bei uns, also kannte niemand. So dieses Ich, ich glaube, Constanze hat es auch im Bundeskanzleramt so beschrieben, diese Ich-Identität verglichen zu der Wir-Identität. Und wir hatten definitiv eine Wir-Identität, wie auch alle. Und dann mit dieser Ich-Identität, das war schwierig, sich da so reinzuversetzen. Und es war ganz komisch, so zur Schule zu gehen oder rauszugehen. Und unser Papa bleibt dann zu Hause an dem Tag. Und ich habe ihn auch zum ersten Mal weinen sehen. Das beschreibe ich auch im Buch. Zwischen meinen Eltern haben sich die Mechaniken auch sehr, sehr geändert. Es gab sehr, sehr viel Stress. Also die haben sich auch beide als Paar verloren, wie auch als Individuen verloren. Für meine Mutter war das auch eine sehr, sehr stressige Zeit. Und ich und mein Bruder haben das natürlich in dieser kleinen Wohnung, in der wir gewohnt haben, natürlich auch mitgekriegt. Also du als Kind kriegst du mehr mit, als die Eltern manchmal so denken. Und bis sich das Ganze dann so transformiert hat, also dieser Prozess, den wir durchgegangen sind, von Ängste und überhaupt gar nicht Unsicherheiten, überhaupt gar nicht wissen, was passiert, zu okay, wir machen jetzt einen Plan, wir überlegen jetzt und wir überlegen uns eine Strategie, wie wir nach vorne gehen, was wir machen können. Und dann bis zu okay, jetzt hat mein Papa seinen Job und meine Mama hat sich auch gut etabliert in der APO und ich und mein Bruder haben uns auch in der Schule gut integriert mit den neuen Fächern und den ganzen neuen Sachen. Das hat schon so eine Weile gedauert, aber es ist schon ein Trauma. Wenn man das einmal durchmacht, weiß man, wie Transformation geht. Ich habe heute gerade auf LinkedIn gelesen, es gab einen Post über 75% der Transformationen klappen nicht in Deutschland. Und der Grund ist, weil so eine Transformation nicht ganz so einfach ist. Und es braucht Menschen wie uns. Ich nenne es ja auch Transformationskompetenz in meinem Buch. Jeanette Gusko hat auch diese Terminologie schon benutzt in ihrem Buch. Das ist schon etwas, was wir können. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Kompetenz in der jetzigen Wirtschaft. Und dafür bin ich dieser Erfahrung dankbar.
Ist einem dann, also merkt man in so einem Umbruch, sieht man, oder habt ihr das Positive, auch was so Transformation anbelangt, gesehen? Merkt man das dann schon? Oder ist das weil du sagtest, die schwarzeste Zeit, ist das erstmal ein großes Loch und man weiß gar nicht, wo man hin soll? Oder habt ihr da auch schon gespürt, es kann auch so für euch was ganz, ganz Gutes am Ende sein? Weißt du, wie war so die Gefühlslage?
Gar nicht. Also wir kamen in diese negative Spirale rein und mein Papa, wir alle glaube ich auch, haben uns als Opfer gefühlt. Und wenn du so ein Mindset bekommst, dann gehst du halt in diese negative Spirale tiefer und tiefer und tiefer rein. Und das ist auch etwas, was ich seitdem nicht mache. Also meine Mama hat auch so eine Regel, die beschreibe ich auch im Buch, die 3-Minuten-Regel. Du kannst so für 3 Minuten jammern und danach lösungsorientiert. Und ich mache das auch, weil du ansonsten wirklich in diese negative Spirale rein verfällst. Also es sei denn, du änderst dein Mindset von ich bin ein Opfer und alles ist schlecht, so okay, wir arbeiten jetzt an eine Lösung ran und das sind die Möglichkeiten. Und so kommst du halt raus aus dieser Opferrolle und hast halt einen ganz anderen Gedanken oder ganz andere Gedankenwege, die du dann verfolgst. Und das mache ich mittlerweile. Aber da kannte ich, und das hat mir auch eine Mentorin, also etliches, was ich so in meinem Leben mache oder was aus mir geworden ist, ist das Ergebnis von Mentorinnen oder Mentoren. Aber das ist ja etwas, was man früher nicht wusste. Also das ist ja auch nicht etwas, was einem im Osten irgendwie beigebracht wurde. Und es ist schade, dass es das immer noch, also Persönlichkeitsentwicklung sollte unbedingt ein Schulfach sein. Ist schade, dass es das nicht gibt. Aber ich habe es mir ja, wie gesagt, mit der Zeit von anderen Leuten abgeschaut.
Ja, und das schreibst du ja auch, du legst ja auch den Fokus auf das Bildungssystem, was sich da ändern muss. Sehr konkrete Beispiele am Ende deines Buches. Wenn wir in deinem eigenen Weg weiterschauen, bist du nach dem Abitur dann nach London gegangen, vielleicht so als einer der weiteren Meilensteine, und bist so in die große weite Welt im wahrsten Sinne gekommen. Wie hat sich das angefühlt? Wie kamst du dieser Entscheidung?
Also ich hatte tatsächlich eine 3,2 im Abi. Ich habe mich jetzt geoutet. In Deutschland nicht so toll, diese Zensur. Die war der Grund, also der Grund dafür war, dass ich schon dazugehören wollte in dieser Elite-Schule, in der ich dann reinkam für die Oberstufe und mir finanziell die Möglichkeiten von zu Hause nicht gegeben waren. Das heißt, ich habe die ganze Zeit in der Oberstufe gearbeitet und natürlich haben meine Zensuren darunter gelitten. Und es war mir aber nicht, also die Konsequenz davon war mir nicht ganz so bewusst damals, weil mein Fokus drauf gelegt wurde, ich will dazugehören, ich will Freunde in dieser Schule machen, ich will einer von denen sein und ich sehe mein Leben auch eines Tages in so einer Villa, in so einem Viertel, als Teil dieser Art der Gesellschaft. Und man muss sich das vorstellen, das war ganz, ganz komisch, also tagsüber in Zehlendorf, in Villenviertel in Berlin, Grunewald, Dahlem so und dann am Nachmittag oder am Abend wieder zurück in Berlin-Mitte, was damals nicht so ist wie Berlin-Mitte heute. Also es war so Plattenbau und halt so meine Realität, dann wieder außerhalb meiner Realität, dann wieder in meiner Realität. Also es waren ganz komische so hin und her jeden Tag. Aber anyway, mein Fokus war nicht unbedingt gute Zensuren, mein Fokus war, ich wollte dazugehören. Und dann habe ich dann tatsächlich festgestellt, dass mit einer 3,2 man in Deutschland nicht unbedingt BWL studieren kann, wo man möchte, wann man möchte. Also ich weiß nicht, ob es den Numerus Clausus immer noch so gibt wie damals, aber damals ohne Wartezeit und in einer Großstadt hätte nicht geklappt. Und dann dachte ich mir so, okay, was sind meine Optionen? Und ich hatte ja an der amerikanischen Schule auch ein Highschool-Diploma und habe mich dann, und das ist ja der amerikanische Abschluss, und habe mich dann mit dem amerikanischen Abschluss in London beworben und das hat dann sofort geklappt. Und der amerikanische Abschluss, der hat keine Zensuren. Also der ist so ein Zertifikat, da steht so Highschool-Diploma drauf und damit bewirbt man sich.
Ja, und du sprichst es auch schon an, also einfach dieses irgendwo dazugehören, irgendwo so den Stahlgeruch haben und der Faktor der Netzwerke und der Elitekreise, das ist ja, was dich auch in dein, du bist dann Stück für Stück weitergekommen und warst dann Vorständin einer der größten Finanzbranchen oder Banken, aber dieser Netzwerk- und Elitefaktor, wo du auch sagst, nach dem, das fand ich sehr interessant im Buch, nach so einem ersten Hallo, wie geht's, war dann sofort die Frage, an welcher Business School hast du studiert? Das war dann weiter in der Karriere. Wie bewertest du dieses Thema? Weil das ist etwas, was auch ganz oft kommt in diesen Folgen und auch was Menschen ja sicherlich einfach abhält, gewisse Sprünge machen zu können, weil das Netzwerk fehlt, weil gewisse Verbündete fehlen. Jetzt mit Blick auf deine bisherige Karriere, wie schaust du auf dieses Thema?
Ist leider immer noch der Fall. Also es ist ja auch diese vorherrschende Vorstandsformel, mit der mein Buch ja auch anfängt. Finde ich sehr, sehr schade, weil man sich dadurch natürlich sehr viel Potenzial entgehen lässt. Weil man ja immer so die gleiche Art von Person wieder hinter sich zieht. Also das ist halt dieser Stallgeruch und diese Netzwerke, das ist so eine bestimmte Art von Menschen oder eine bestimmte Art von Gruppe und die ziehen dann immer einander in Positionen und daraus kann ja keine Innovation entstehen, weil die Gedankengänge, die Ansätze, die tendieren ja zu ähneln. Und ich habe aber in meiner Karriere auch mitgekriegt, dass ich für eine Weile auch Mini-Mies eingestellt habe. Die kamen jetzt nicht von einer bestimmten sozialen Herkunft, aber die waren charakterlich mir ähnlich. Und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht. Mir ist das tatsächlich nie vorher aufgefallen. Und dann habe ich so reflektiert und dann ist mir das aufgefallen. Und dann habe ich auch wirklich alles geändert. Also ich habe wirklich extra geschaut, dass die Person ganz anders ist als ich, ganz anders denkt. Also ich habe so Fragen gestellt in Interviews, wo ich wusste, wie ich antworte. Und wenn die Person wie ich geantwortet hat, war es für mich ein Ausschlusskriterium. Also ich habe wirklich mir Menschen gesucht, die ganz anders an Sachen herangehen. Ja, also wenn du zum Beispiel auch in ein Interview fragst, weiß ich nicht, wie viele Autoreifen werden in Deutschland jährlich produziert, würde ich jetzt anfangen, auf eine Art und Weise zu antworten. Und da gibt es aber Menschen, die haben einen ganz anderen Gedankengang, wie sie an so eine Frage rangehen. Und also das ist dieses Unconscious Bias, das ist mir dann auch aufgefallen. Und deshalb ermutige ich auch immer Führungskräfte, ja, es ist so ein ganz natürliches Ding, mit Menschen sich umgeben zu wollen, auch als Team, wenn man eine Unternehmen führt, die ähnlich wie jemand sind. Das fällt einem öfters auch gar nicht auf. Also das ist so ein ganz natürlicher Prozess. Und ich ermutige immer Frauen insbesondere, dagegen zu gehen oder sich auch zu positionieren und zu sagen, ich bin anders, aber das ist ja eigentlich ein Plus für dich, weil ich bringe das und das, was du in deiner jetzigen Führungsriege nicht hast. Weil das bringt schon Spitzenführungskräfte, drüber nachzudenken. Und dann hat man schon eine Chance. Das ist viel besser, als wenn man jetzt in diese Netzwerke reingehen und so tut, als ob man einer von ihnen ist und auch sich seiner Herkunft schämt und so versucht, wirklich jemand zu sein, den man nicht wirklich ist. Das tendiert weniger zu klappen. Also von dem, was ich so erlebt habe.
Und du hast, das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, du hast im Buch schreibst du, Eigenarten sollten als Stärken gelten, was ja genau darauf anzählt, ne? Ein einzigartiges Individuum kann ganz toll und besonders sein, wenn es vielleicht gar nicht meinen Vorstellungen entspricht oder so, wie du sagst, geantwortet hätte oder gehandelt hätte. Und aber auf diese Sensibilität zu haben, du hast auch in der Veranstaltung hast du gesagt, wie du auch Einstellungsprozesse und Auswahlkriterien geändert hast, also auch da bewusst auch es ja zu ändern und diesem Unconscious Bias irgendwie entgegenzuwirken, finde ich total wichtig. Und eins dieser Facetten, deshalb sprechen wir auch, ist ja, du kommst ja nun aus Ostdeutschland und hast auch im Buch geschrieben, als du im Ausland warst, warst du immer the German und dann warst du wieder in Deutschland und auf einmal warst du die aus dem Osten. So heißt ja auch dein Buch. Mit welchen Vorurteilen hattest du da oder hast du auch noch zu kämpfen? Zählt ja auch in diesen Stallgeruch und sie ist anders als vielleicht der normale, typische, männliche, weiße Finanzvorstand, den man sonst so kennt. Mit welchen Vorurteilen hast du da so zu kämpfen?
Ja, also das ist ganz komisch bei mir, weil ich habe ja, also nachdem ich dann Deutschland verlassen hatte fürs Studium, kam ich ja für eine Weile nicht zurück und kam auch nur zurück, weil es meinem Papa nicht gut ging. Und ich seine letzte Zeit mit ihm verbringen wollte. So, das heißt, es war gar nicht eine aktive Planung, zu dem Zeitpunkt hier zurückzukommen. Und ich war absolut schockiert, dass dieses Thema noch prävalent ist. Also ich war wirklich, also ich bin von allen Wolken gefallen. Das erste Mal, wo man mich in München tatsächlich gefragt hat, als ich jemand Neues kennengelernt hatte, Ost- oder West-Berlin. Also das hat mich echt geschockt. Und ich habe sogar für eine Weile überlegt, zu fragen, warum fragst du? Habe ich dann nicht gesagt, habe ich dann gesagt Ost. Und dann kam man, du bist halt die aus dem Osten. Und es war halt so sehr lustig. Und ich habe halt mitgelacht und ich habe dann halt zurückgesagt, ja, du aus Niederbayern. Und das war so das erste Mal, wo ich so bemerkt habe. Und dann die Sekunde, wo du natürlich dich outest als Ostdeutsche, bist du entweder der Experte für den Osten und man fragt dich so Sachen mit dem Osten, Osten ist ja sowieso eine homogene Masse, also das ist ja das Zweite, was mich absolut stört, dass über den Westen so gar nicht, also auf irgendeins Radar ist, aber der Osten ist immer gleich, ist immer der eine Osten. Und dann kommt immer so eine ganz komische Bemerkung oder Frage, ja, wie lösen wir das? Oder was denkst du drüber? Oder Und es ist immer, oder auch mein Lieblingsding, schau mal, die und die, kennst du die und die? Ich sage nein, die ist auch aus dem Osten. Ich sage okay, ja, vernetzt euch mal, vielleicht kennt ihr irgendwas oder habt ihr irgendwas gemeinsam oder so. Und tatsächlich wurden mir etliche LinkedIn Nachrichten geschickt, wo anderen genau das Gleiche passiert. Und ich würde ja nie zu jemandem aus Köln gehen und sagen, hey, du bist doch aus Westdeutschland, da ist da noch jemand aus Westdeutschland, wollt ihr euch mal vernetzen, miteinander reden? Ich würde auch gar nicht fragen, kennst du den? Weil, woher, also, ich kenne ja nicht mal hier zwei Häuser weiter, wer hier drinnen wohnt. Und dann halt natürlich also dieses Nazi entnazifiziert und jammern, verloren sein. Also das sind so diese ganz negative mediale Berichterstattung, die ich auch sehr, sehr, also der ich auch sehr, sehr kritisch gegenüberstehe, was ich ja auch im Bundeskanzleramt gesagt habe. Ich finde ja, Medien haben eine tiefe gesellschaftliche Verantwortung und kommen der nicht nach mit dieser Berichterstattung. Natürlich ist der Grund auch dafür, dass Ostdeutsche auch massiv unterrepräsentiert sind in den Medien, in den höheren Positionen. Aber die Meinung über Ostdeutschland und diese homogene Masse, die basiert sehr auf dieser medialen Darstellung. Und ich weiß gar nicht, irgendjemand hatte so ein Survey gemacht, irgendeine Analyse, was für Wörter da wie viel oft benutzt wurden. Ich weiß nicht, ob es MDR war oder ARD oder, also irgendjemand hatte diese Analyse gemacht. Ich war auch schockiert, dass es irgendwie 3 oder 4 Wörter tendieren, so oft benutzt zu werden, die dann auch so die Meinung von Menschen prägen. Und das muss sich unbedingt ändern.
Absolut. Und da, also triffst du ja auf mich mit jemandem, der im Medienbereich arbeitet und dessen Anspruch und Vision das auch ist, weil ich finde, irgendwer hat mal gesagt, das ist dann so eine Art Krisentourismus und Krisenjournalismus. Man fährt in den Osten, wenn irgendeine Wahl ansteht, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und dann berichtet man, wie der Osten gewählt hat, wie sich das gegenüber dem Westen oder dem bundesdeutschen Schnitt abbildet. Wir brauchen viel mehr positive Geschichten. Wir brauchen viel regelmäßiger den Blick in den Osten, was da passiert. Wir brauchen viel optimistische Geschichten von Visionen und Macherinnen und Machern. Und das kommt leider zu kurz. Deshalb, ich bin komplett bei dir. Und der Osten hat so viel zu bieten. Aber das ist, also von daher, da sind wir uns sehr einig. Ich fand auch einen Punkt interessant, das geht so ein bisschen in die Richtung, weil du sagst, im Ausland hast du wahrgenommen, dass so bezüglich der Debatte auch um unterschiedliche Kulturen, Sozialisation deutlich mehr Offenheit, Aufgeschlossenheit und Bereitschaft zu verstehen herrscht als in Deutschland. Meinst du, da ist immer noch so ein, oder wie schaust du da drauf? Was waren so die größten Erkenntnisse? Sind wir da noch zu verkopft oder zu generalistisch in unseren Klischees oder Bildern, oder wie hast du das im Ausland anders gespürt?
Ja, also ich glaube, dieses Ost gegen West oder diese, wie du es auch nennst, Klischee, das gibt's ja gar nicht im Ausland. Also wenn man jetzt jemanden im Ausland fragt, beschreib mal einen Ostdeutschen und einen Westdeutschen, würde keiner wirklich wissen, was man antwortet. Ja, wenn du jetzt sagen würdest, okay, was ist mit Osteuropa und Westeuropa? Da kommst du vielleicht zu so einer unterschiedlichen Perspektive oder unterschiedlichen Beschreibung. Aber Ost und West habe ich noch nie gehört, dass diese Debatte stattfand. Und unser Problem ist, dass wir noch nie so einen Perspektivenwechsel betrieben haben. Also wir uns wirklich hinsetzen und über alles reden, was passiert ist. Und ich meine jetzt nicht mal öffentlich oder so, ich meine jetzt auch in kleinen Kreisen, also in der Familie. Also jeder hat ja Freunde, Verwandte, irgendwelche Menschen, die er im Westen oder Osten kennt. Diese Debatte oder diese Diskussion so, okay, was haben wir erlebt, wie haben wir uns gefühlt, was ist passiert, wie haben wir es wahrgenommen? Und dann halt so jeder, also macht so seine Lebensperspektive, seine Erfahrungen rein in diese, oder bringt sie so rein. Und dann entsteht da so ein Perspektivenwechsel. Und erst dann, wenn man dann sagt, okay, ich verstehe jetzt, warum du denkst, wie du denkst, oder was du eigentlich zu dieser Gesellschaft bringst, was ich ja vorher gar nicht gedacht habe, dass du überhaupt bringen würdest, weil vorher dachte ich, du bist ein Mensch zweiter Klasse und du wurdest ausgebildet an Technologie oder Methoden, die jetzt gar nicht in der heutigen Gesellschaft reingehören. So, natürlich musstest du neu ausgebildet werden und deine Erfahrungen zählen für nichts. Und wenn man so das durcharbeitet, und dann auf der anderen Seite sind ja auch so Vorurteile. Also die Ostdeutschen haben ja auch Vorurteile gegenüber den Westdeutschen. Und wenn man die alle dann durcharbeitet, kommt man auf so einen selben Nenner Und dann kann man anfangen, sich wertzuschätzen und einanders Unterschiede auch wertzuschätzen. Und dann erst kann man in diese, lasst uns Lösungsansätze finden. Also lasst uns sehen, wie wir gemeinsam ein neues Narrativ bilden können, ein neues Deutschland aufbauen können, wo wir beide auch repräsentiert sind in dieser Gesellschaft, um beide so unsere Eigenarten, unsere Kompetenzen, unsere Fähigkeiten, unsere Lebenserfahrungen beide einbringen. Ja, und da sind wir aber noch lange nicht. Und ich habe öfters auch das Feedback zu meinem Buch bekommen, dass mein Buch gelesen wurde von Westdeutschen und dann, tatsächlich nur von Westdeutschen habe ich dieses Feedback bekommen. Mein Buch wurde gelesen und dann haben sie das mit ihren Freunden, ostdeutschen Freunden besprochen und waren schockiert über Sachen, die da rausgekommen sind bei diesem Gespräch. Und die sind dann ganz anders, mit einem ganz anderen Gedanken aus dieser Konversation raus, was ist wirklich, also was damals wirklich passiert ist, was für Fehler gemacht wurden, wie Menschen degradiert wurden, ohne dass es vielleicht so eine Absicht war, das zu machen, aber was halt einfach passiert ist und was es auch im Kopf ausgelöst hat bei den Menschen und was es auch wirklich bedeutet, in einer Gesellschaft zu sein, wo 80% der Menschen ihren Job verloren haben. Ja, was es bedeutet, deine Werte komplett über Bord zu werfen, von einem Tag auf den anderen. Was es bedeutet, was Planwirtschaft wirklich bedeutet. Wie war das Schulsystem? Also wie ging so das Leben voran versus eine Marktwirtschaft, ja, und so weiter. Und das ist, glaube ich, was wir unbedingt machen müssen. Also da propagandiere ich auch im Buch drüber. Und das muss noch viel flächendeckender gemacht werden, als es so stattfindet. Aber das wäre so mein Wunsch als Ziel mit dem Buch, dass diese Debatte anfängt.
Ja, und ich glaube, genau dafür ist das Buch total gut und genau so ein Katalysator und Hebel, dass Menschen ins Gespräch kommen. Weil ich glaube, was zu kurz kommt, ist, also genau. Mein Gefühl ist, viele sagen, es ist jetzt 35 Jahre her. Was wollen wir denn mit dieser Debatte? Und ich glaube aber, dass ganz viele Dinge noch nicht ausgesprochen und debattiert genau. Und diskutiert worden sind, weil ja, viele Dinge sind damals passiert, viele Dinge sind heute, aber was ist die Verbindung dazwischen? Warum antwortest du auf gewisse Fragen so, wie du antwortest? Das ist ja, also es ist ja tief in dir. Und einfach Empathie zu zeigen und zu verstehen, ich glaube, das ist so der Schlüssel. Und da kann, das kann im Kleinen am Küchentisch passieren, das kann in großen Runden sein, aber wir hatten in einer der letzten Veranstaltungen, haben wir darüber nachgedacht, es wurde heiß diskutiert. Es gibt ja so ganz viele Schulpartnerschaften von Deutschland und dann in Frankreich und Polen, irgendwo in Europa. Aber warum macht man nicht auch viel stärkere Schulpartnerschaften zwischen, in Anführungszeichen, Ost und West und setzt sich auch mit dieser Art der Geschichte auseinander, damit auch Menschen es mehr verstehen? Also fand ich auch irgendwie eine spannende Diskussion. Ich bin sehr bei dir und deshalb ist das Buch auch so toll, um einfach den, ja, wieder einen Gesprächsanreiz zu schaffen. Ich möchte aber natürlich so als letzten Block auch noch im Gespräch, nun bist du eine Ostdeutsche in Führung, in einer sehr, sehr verantwortungsvollen Position gewesen und wir haben schon über Vorstandsformel gesprochen und. Und du hast aber im Buch sagst du auch, meine Art der Führung ist eine Ausnahme in den Vorstandsetagen. Und ich glaube ja, dass die Art zu führen, so wie ich dich jetzt auch kennengelernt habe, wahrgenommen habe, halt ganz viel mit deiner Art, wie du sozialisierst, wie du groß geworden bist, zu tun hat. Woran merkst du, wie prägt deine Art der Herkunft und des Aufwachsens deine Art zu führen, zu steuern, mit Menschen umzugehen?
Also ich denke, da ist sehr viel dran und ich rühre tatsächlich auch darüber, eine Doktorarbeit zu schreiben. Also ich bin mit zwei Unis in Gespräch über das Thema und zwar das Ableiten von Führungskompetenzen basierend auf der Sozialisierung oder Doppelsozialisierung und was das mit einem macht. Ich habe jetzt natürlich keinerlei wissenschaftliche Forschungsergebnisse, um das jetzt wirklich zu belegen. Aber die paar ostdeutschen Führungskräfte, also paar in Anführungsstrichen, die paar ostdeutschen Führungskräfte, die ich kenne und auch mich, wir tendieren ähnlich zu führen. Also es gibt durchaus wir führen jetzt nicht super gleich, aber es gibt durchaus Parallelen. Und ich bin jemand, der immer das Team im Vordergrund stellt. Also du hast ja in Westdeutschland dieses sehr hierarchische, traditionelle Konstrukt in Unternehmen. Und Führungskräfte tendieren eher einen Abstand zwischen sich und dem Team zu bilden, und um sich da so abzusetzen und auf der Hierarchie höher zu erscheinen oder das noch mehr zu unterstreichen. Und es wird sehr viel im Ich gesprochen. Und ich tendiere eher im Wir zu sprechen. Ich tendiere immer, also ohne das Team klappt ja nichts, also ich tendiere schon das Team da auch immer zu benennen. Und ich bespreche auch alles im Team. So, ich führe schon sehr kollektiv oder kollegial und bin kein Fan von mehrstufigen Hierarchien generell. Natürlich habe ich, oder zu starren mehrstufigen Hierarchien, natürlich habe ich immer noch die Verantwortung als Vorständin, als Geschäftsleiterin, als Führungsperson. Aber ich diskutiere und bespreche die Strategie und höre mir auch Meinungen von sehr jungen Leuten und befähige Leute auch, sich zu partizipieren und sich zu äußern und nehme ihnen so die Angst, dass sie einen Fehler machen oder dass sie denken, dass ihre Idee schlecht ist und deshalb äußern sie die nicht. Und ich versuche immer, also einer meiner Fragen ist immer, wenn ich was Neues vorstelle, neue Strategie oder irgendwas Neues, was wir machen müssen, ich tendiere immer zu fragen, was so falsch laufen kann, also wo Menschen Probleme sehen mit dem, was ich gesagt habe, einfach um verschiedene Blickwinkel auch zu bekommen, die ich jetzt nicht habe. Und da ist mir Alter komplett egal, da ist mir Erfahrungswert komplett egal, weil wenn ich die Meinung nicht verstehe, also erstens muss ich ja die Meinung nicht annehmen, aber ich will die Meinung unbedingt hören. Und wenn ich die Meinung nicht verstehe, dann frage ich ja auch, warum denkst du so? Oder wie kommst du dran an dem, was du gerade sagst? Und dann eröffnet sich mir so eine ganz andere Denkweise oder Sichtweise, an der ich so vielleicht auch gar nicht selber gedacht habe. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil unsere Welt ist eine sehr komplexe Welt. Marktumfeld ist sehr herausfordernd, durch etliche Komponenten. Und es ist sehr, sehr wichtig, Entscheidungen wirklich von so vielen wie möglichen Seiten zu beleuchten. Das bedeutet nicht, dass man langsamer ist in der Entscheidungsfindung, aber es bedeutet, dass man sehr balanciert ist in der Entscheidungsfindung und dass man wirklich etliches betrachtet hat und überlegt hat, bevor man dann so eine Entscheidung trifft. Und dieses, also ich schaffe damit auch Vertrauen im Team. Ich bin für eine sehr offene Fehlerkultur. Also ich sehe Fehler auch als Lernerfahrungen, nicht als was Schlechtes. Und ich mag es, so eine Atmosphäre bei mir im Team zu kreieren, dass jeder Lust hat, da zu sein, dass jeder produktiv ist, dass jeder sich so das Beste oder seine höchsten Leistungen bringt, weil er Lust hat oder sie Lust hat und weil da Sinn ist hinter der Arbeit und weil man sich verstanden fühlt und integriert fühlt. Und was ich nicht mache, ist, ich sage einfach von oben herab so, wir machen das jetzt heute, weil ich das einfach mal so entschieden habe, macht und dann kommt zurück und ihr macht das genau so, 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 so. Ist so genau das Gegenteil von dem, wie ich führe. Und ich denke, das hat sehr viel mit diesem Kollektivgedanken, mit dem ich aufgewachsen bin, zu tun. Und dieses solidare Gemeinschaft auch im Plattenbau. Also ich glaube schon, dass die mich sehr geprägt hat. Und ja, und dass ich das halt auf meine Karriere auch oder auf meinen Führungsstil übertragen habe.
Also mir ist dieser Führungsstil sehr sympathisch und sehr nah. Vielen vielleicht nicht oder vielen Stellen wird ganz anders noch geführt. Was glaubst du, vergeben wir uns auch dadurch, dass wir dieses Potenzial und auch diese Art von Menschen mit dieser Sozialisierung nicht weiter nach vorn bringen, nicht weiter fördern? Was vergeben sie vielleicht auch Unternehmen? Ne? Du bist ja auch verantwortlich für ein P&L und für Geld. Was vergeben sich Unternehmen oder unsere Gesellschaft, wenn man dieses Potenzial nicht weiter rausstellt?
Innovation. Also ganz, ganz einfach gesagt, wir vergeben uns Innovation, weil wir dann Menschen nicht zu Wort kommen lassen, die vielleicht auch mal eine ganz gute Idee haben, die sie aber aus irgendeinem Grund nicht äußern, weil sie sich weder verstanden fühlen, noch befähigt fühlen, Ängste haben, sie zu äußern vor Konsequenzen, nicht das Selbstbewusstsein haben oder Selbstvertrauen haben, sie zu äußern. Und wir brauchen aber Vielfalt, weil ohne Vielfalt entsteht keine Innovation. Und wenn wir Vielfalt nicht fördern, dann hat es wirklich eine wirtschaftliche Konsequenz. Ja, und das ist halt das Schade dran. Also es ist kein moralisch-ethischer Aspekt im Vordergrund. Es ist wirklich ein wirtschaftlicher Aspekt. Und das ist halt sehr, sehr schade. Und das ist auch für Investoren schlimm.
Ja, und das vergisst man immer so schnell. Also es lässt sich viel einfach über das, was du sagst, ethisch-moralisch sprechen, aber dass es wirklich auch einen Business-Effekt hat, und das ist ja nachgewiesen, das ist ja wirklich mit Studien hinterlegt, verschiedene Köpfe, verschiedene Hintergründe kommen einfach zu besseren Ergebnissen. Und da ist ja die Diversitätsdimension Mann-Frau die simpelste und es ist so viel facettenreicher. Und ich glaube, das muss... Auch wenn man nach vorn schaut, das muss halt noch stärker in die Köpfe rein. Und nun hast du mit einer Vorstandsposition natürlich da einfach auch einen Hebel. Aber ich glaube, es muss einfach noch viel bewusster sein und werden, was wir uns da vergeben. Weil die Zeit oder die Ruhe haben wir halt nicht mehr. Also wir müssen, Innovation steht ganz oben und dafür braucht es einfach diese Vielfalt. Liebe Simona, ich möchte, bevor wir auf die letzten drei Blitzfragen kommen, nur noch mit einer Frage den Blick nach vorn richten. Also eine Frage nach vorn ist gut, aber du schreibst, dass du auch davon ausgehst, dass sich in Bezug auf nachhaltige Lebensweisen in der Generation Z zwischen Ost und West keine Unterschiede mehr finden lassen und dass du hoffst, dass wir ein Deutschland haben, in dem die Zuschreibung zwischen Ost und West keine Rolle mehr spielen, sondern ein vereintes Deutschland in Chancen und Zukunftsstärke. Und schreibst auch, und das fand ich total schön, die Mischung aus Innovation, wir sprachen gerade drüber, und auch Lebensart, also wie die Menschen ticken und funktionieren, kann den Osten zu einem ganz kraftvollen Wachstumskern im Herzen Deutschlands machen. Was ist deine Vision? Wie glaubst du, entwickeln sich oder möchtest du, dass sich die Dinge entwickeln, auch gerade in Ostdeutschland? Wie blickst du auf die Zukunft?
Ich möchte, dass wir Standort Ost und Menschen Ost das Beste, also daraus das Beste machen. Also Standort Ost ist ja strategisch sehr gut positioniert in Osteuropa. Wir haben ziemlich viele freie Flächen. Das heißt, Unternehmen können sich da ansiedeln, größere Fabriken, größere Gebäude können sich da ansiedeln, Werke. Und ich möchte, dass wir dieses Potenzial auch nutzen. Und was Menschen angeht, ich möchte, dass man, wie du vorhin auch gesagt hast, dass man die Vorbilder in Vordergrund stellt, dass man die Stärken, die Lebensperspektiven, die Fähigkeiten von Ostdeutschen in Führungspositionen mit einbringt. Also, dass man wegkommt von diesem, das ist Ost, sondern dass man einfach diese 20% Menschen und diese Fläche auf der Seite Deutschlands, dass man die wirklich als Ressource sieht und als Ressource auch einsetzt innerhalb ein vereintes Deutschland.
Ja. Und das ist doch eine schöne Zukunftsvision. Und daran arbeitest
ich
du,
auch.
Daran arbeite ich und viele andere auch. Und ich bin sicher und optimistisch, das vereint uns beide vielleicht auch, dass das auch klappen könnte. Zum Schluss drei Blitzfragen.
Ich bin sehr optimistisch.
Siehst du, das ist doch hervorragend. Zum Schluss die drei Blitzlichter. Ostquote, ja oder nein?
Nein.
Sehr gut. Ich liebe Klarheit, weil wir hatten, also ich liebe natürlich alle anderen Antworten auch, aber wir hatten ganz oft ein Jein und deshalb finde ich es auch genau richtig. Zweite Frage, was sind Dinge, Eigenschaften, Charaktereigenzüge, Produkte aus der ehemaligen DDR, von denen es gut ist, dass wir sie heute haben, oder was haben wir so ein bisschen auf dem Weg verloren, was uns als Gesellschaft ganz gut täte?
Also ich mag Bautzensenf sehr. Ich bin sehr froh, dass es den jetzt zum Kaufen gibt noch. Aber ja, also ich denke, im Osten waren die Frauen um einiges befähigter, eine Karriere zu machen. Also es gab Kindergartenplätze, also es gab eine Infrastruktur, die unterstützt hat. Und diese Infrastruktur fehlt. Frauen waren auch gleichgestellt, was Geld angeht. Also es gab ja keinen echten Gender Pay Gap, also dieses Konzept gab es überhaupt gar nicht. Und das sind so Dinge, die würde ich mir wünschen, dass man sie mit übernommen hätte.
Ja.
Und auch so unsere Schulbildung. Also es wird ja immer gesagt, die finnische Schulbildung ist die beste Schulbildung. Aber die finnische Schulbildung hat durchaus Parallelen mit der ostdeutschen Schulbildung. Ja, also dieses Konzept mit der Gesamtschule, Und dass alle zusammen nach oben gehen, dass man nicht nach der vierten Klasse gleich aussortiert wird, nach sozialer Herkunft. Also wenn man, dann, man muss natürlich so ein bisschen Kaviat machen, ohne Induktion natürlich. Indoctrination auf Englisch. Indoktrination, ja. Genau. Also das war natürlich nicht toll im ostdeutschen Schulsystem. Aber die Struktur und der Gedanke der Chancengleichheit, die war schon da. Und die würde ich mir stark jetzt wünschen. Und das finde ich schade, dass wir diese Sachen, die wirklich gut waren, dass wir gar nicht mal drüber eruiert haben. Sollen wir die mal übernehmen oder nicht? Oder ja. Aber Bautzen-Senf war eine gute Entscheidung. Also ich freue mich sehr, dass es den Senf gibt.
Das ist ja
auch die Zotti-Knusperflocken, die finde ich auch sehr toll. Also es gibt so ein paar so nostalgische Lebensmittel, wo ich mich sehr freue. Aber was Umstände angeht, da ist ein bisschen Luft nach oben, ja.
Du, und wenn das vielleicht die Marketingleitung von Bautzner Senf oder Zotti hört, also wir können auch hier kleine Werbeeinbindungen machen. Ich liebe Bautzner Senf. Und letzte Frage, liebe Simona, wen würdest du gern in diesem Podcast hören?
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wen du alles hier hattest, weil ich habe jetzt nicht alle deine Podcast-Folgen mir angehört oder recherchiert. Aber ich finde sehr beeindruckend Viola Klein.
Hatten wir noch nicht.
Eine Unternehmerin aus Ostdeutschland. Sie veranstaltet auch diese Hope-Gala in Dresden, wo sie für AIDS-kranke Kinder Spenden sammelt. Ist eine bemerkenswerte Frau, so was sie erreicht hat in ihrem Leben. Also sie kommt halt aus ganz normalen Verhältnissen, so wie wir alle, und hat eine der erfolgreichsten Softwareunternehmen Deutschlands auf die Beine gestellt, die auch, ich glaube, vor einiger Zeit an Zeiss verkauft wurde, also an DAX-Unternehmen. Und da gibt's nicht sehr viele Frauen, die das geschafft haben. Es ist eine sehr, sehr starke Frau, also so mental starke Frau, so als Vorbild. Und ich finde sie umwerfend. Für mich ist sie auch ein Vorbild. Und ja, also sie würde ich bei dir einladen, wenn es meine Entscheidung wäre.
Das ist super. War noch nicht im Podcast und ist jetzt auf der Liste. Und natürlich aus Dresden, da habe ich ja immer noch mal mehr Sympathien für. Von daher vielen Dank für diese Empfehlung.
Genau.
Und auch vielen Dank für dieses Gespräch, liebe Simona. Ich fand das, es war so eine schöne Mischung aus Persönlichem und irgendwie Rückblick und Blick nach vorn, was sich ändern muss und wie sich Dinge auch verändern können. Von daher tausend Dank für deine Einblicke. Ich kann jedem dieses Buch empfehlen und das ist kein Werbeblock, sondern das ist eine ganz ehrliche Empfehlung, weil es dich ganz authentisch darstellt und man von dir ein sehr spannendes Bild bekommt. Und ich glaube, wenn ich das nächste Mal Monopoly spiele, werde ich an dich denken und das ist ja auch schön. Von daher vielen Dank, dass du in diesem Podcast warst. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Simona.
Danke dir, Toni. Hat mich auch sehr gefreut. Hat viel Spaß gemacht.
Danke.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.